So, einen wunderschönen guten Morgen an alle, wo wir uns noch nicht begrüßen hätten können. Ja, wir sind heute am letzten Teil des Vortrages vom Philipperbrief, aber wir schaffen nicht den ganzen Philipperbrief. Aber ich werde kurz am Ende noch so gleich einen Streifzug machen in das vierte Kapitel rein, aber wir sind heute im Kapitel 3. Und ich habe es überschrieben mit Freude am Herrn. Wir haben ja betrachtet, Freude an Gottesgeschenken. Hoffentlich kriege ich alles zusammen, weiß ich jetzt nicht. Dann Freude an der Gemeinde. Ja, gestern aber Freude an Vorbildern, ja. Und heute Freude am Herrn. Das ist so wie, wir haben den Berg jetzt erklommen. Wir haben den Barcode gefunden, wenn wir das mal vergleichen mit gestern, ja, wo wir gesucht haben. Freude am Herrn ist so der Gipfel auch, wenn Paulus spricht über die Freude am Herrn. Und ich habe einen Leitgedanken überschrieben. Wir brauchen eine Freude, die aus unversiegbarer Quelle fließt. Und das ist nur die Freude am Herrn. Weil alles andere, ja, ist eine sehr kurze Freude. Und ich möchte aus Philipper 3 die Verse 1 bis Ende lesen. Es ist ein bisschen ein längerer Text, aber ich denke, es ist gut, wenn ich ihn durchlese, so haben wir ein bisschen im Gedächtnis und ich werde dann einzelne Verse nochmal durchlesen. Und da steht, im Übrigen, meine Brüder, ja, das schreibt meistens Schlachter und Elberfelder, aber die neue Übersetzung, im Übrigen, meine Geschwister, freut euch in dem Herrn. Euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch macht es gewiss. Hab Acht auf die Hunde, hab Acht auf die böse Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht aufs Fleisch vertrauen. Wiewohl auch ich mein Vertrauen aufs Fleisch setzen könne. Wenn ein anderer meint, er könne aufs Fleisch vertrauen, ich viel mehr, da ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamme Benjamin, ein Hebräer von den Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Wille für Schaden gerechnet. Ja, ich achte nun alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Unrat, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Dass ich nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt oder habe, sondern die, welche durch den Glauben an Christus erlangt wird. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens zu erkennen, ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem Tod ähnlich werde, ob ich vielleicht zur Auferstehung aus den Toten gelangen möchte. Nicht, dass ich es schon erlangt habe oder vollendet sei. Ich jage aber danach, dass ich das ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Geschwister, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich, ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Ich jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, wollen wir also gesinnt sein. Und wenn ihr euch etwas anders denket, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nun lasst uns, wozu wir auch gelangt sein mögen, nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Werdet meine Nachahmer, ihr Geschwister, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbilde habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes Christi, welcher Ende das Verderben ist, deren Gott Bauch der Bauch ist, und die sich ihrer Schande rühmen und aufs Irdische erpicht sind. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch als Retter den Herrn Jesus erwarten, welcher den Leib unserer Niedrigkeit umgestalten wird, dass er gleichgestaltet werde dem Leibe seiner Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch welche er sich auch alles untertan machen kann. Das ist ja dieses dritte Kapitel, und du merkst, da steckt eine ganze Menge drin. Ja? Das ist gar nicht so einfach, alles zusammenzufassen in eine Stunde hinein. Aber ich würde mal so sagen, es gibt vorübergehende Freude, die auf einen vorübergehenden Anlass beruht. Und es gibt eine dauerhafte Freude, weil sie auf einen dauerhaften Anlass beruht. Und deshalb, darum geht es hier um die Freude am Herrn. Ich würde mal sogar sagen, die Freude am Herrn ist der Motor unseres christlichen Glaubens. Und Philipper 3, Vers 1 heißt, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Also, diese Freude am Herrn ist so wichtig. Wir haben natürlich verschiedene Anlässe zur Freude. Ich erinnere mich, als unsere ersten Kinder zur Welt kamen, wir bekamen ja Zwillinge, und ich fuhr vom Krankenhaus nach Hause. Es regnete in Strömen, der Scheibenwischer auf der höchsten Stufe, und ich habe dann so einen Tramper mitgenommen. Er stieg ein, total durchnässt, ja, und wir fahren zusammen und ich sage, ist das heute nicht ein herrlicher Tag? Der guckt mich ganz entsetzt an, ja, und ich hatte eine Freude, ja, die wirklich übersprudelte, ja, aber er wusste gar nicht damit anzufangen. Aber diese Freude war kurz, ne, als dann die schlaflosen Nächte kamen, ja, wir haben immer eine Stereoanlage nachts gehabt, ja, immer zwei haben geschrien, da war die Freude dann nicht mehr so da. Es war eine Freude, die ja natürlich auch heute noch anhält an unsere Kinder, ja, solange sie leben und wir leben, aber das war vorübergehende Freude. Und auf der anderen Seite, man kann Freude auch nicht fordern oder verordnen. Man kann Leute gezielt zum Lachen bringen, das geht. Ja. Wenn ich jetzt so einen Witz erzähle, dann lacht ihr. Ne? Man kann das schon mal steuern ein bisschen. Aber so richtig sich freuen auf Befehl, das ist ein bisschen schwierig, das geht gar nicht so einfach. Aber was Paulus hier macht, er gibt uns einen Grund, der besteht ewig, solange wir leben und in der ganzen Ewigkeit, ja, weil Jesus uns erlöst hat, weil wir uns immer freuen können. Das ist der Grund, Jesus. An dem können wir uns immer freuen. Ich würde mal sagen, Paulus sagt hier, ich möchte euch einen Grund geben, damit ihr euch immer freuen könnt, und das ist der Herr Jesus. Es gibt vorübergehende Freude, die auf einem vorübergehenden Anlass beruht, und es gibt dauerhafte Freude, die auf dauerhaften Anlass beruht. Was ist eine vorübergehende Freude? Zum Beispiel, ich habe schon kurz ein Beispiel erzählt, aber es könnte zum Beispiel sein, dass, naja, ich sag mal so ein Beispiel. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hat so an der Börse gespielt. Damals, wo das Computer so aufgekommen ist, hat er hat ungefähr 3000 Euro damals eingesetzt und hat an der Börse spekuliert. Und ich erinnere mich, wie er immer strahlend reinkam und hat gesagt, ah, heute habe ich so und so viel gewonnen an der Börse. Und am nächsten Tag kam er rein, ganz deprimiert, oh, heute habe ich so und so viel verloren. Ja, und so ging es bei dem, auf und ab. So eine vorübergehende Freude. Und das ist eben das, was Gott uns geben möchte, eine dauerhafte Freude. Und dauerhafte Freude ist immer groß, weil sie auf dem beruht, der wirklich der Größte ist, Jesus Christus. Dies eine Freude von dieser Art, wo der Text hier spricht, freut euch in dem Herrn. Und Paulus sagt, ich werde nicht müde, euch immer wieder das zu schreiben, freut euch in dem Herrn. Liebe Geschwister, das ist so wichtig im Glaubensleben, dass wir von dieser Freude her leben. Und wie kommen wir dahin? Und das ist eben auch das Ziel dieser Predigt, dass wir dahin kommen, wie kann ich mich immer im Herrn freuen? Und vielleicht denkt der Sickert, bist du richtig bei Sinnen? Bist du nie traurig oder so? Du redest ja immer über Freude oder so. Ja? Ich habe auch traurige Momente. Ich bin auch manchmal verzweifelt. Ich trage auch manchmal Lasten mit mir rum. Ja? Aber es gibt mal einen Bibelvers in der Bibel, wo steht, man kann äußerlich schlimme Umstände haben, aber trotzdem ein fröhliches Herz innerlich. Ganz innerlich jubelt mein Herz, weil ich Jesus kenne, weil ich errettet bin. Manchmal gehe ich durch den Wald und ich habe so eine Freude, obwohl ich eigentlich keinen Grund habe, mich so zu jubeln. Ich könnte hüpfen, weil ich Jesus kenne, weil ich mit Jesus leben darf, weil ich weiß, ich bin bei ihm. Und ich möchte es mal so erklären, wie ist das möglich? Ich zeige euch mal so, dieses im Übrigen, Brüder, freut euch in dem Herrn und so weiter. Und ich habe so diesen Handschuh euch mal da auf die Wand gepostet, ihr seht das. Und ich habe zu Hause viele Handschuhe. Ja. Und wenn ich jetzt hier einen Handschuh hinlege auf den Tisch und sage diesem Handschuh, kannst du mir mal bitte meine Bibel reichen, dann wird der Handschuh nichts machen. Der wird da liegen bleiben. Und vielleicht sagst du dann, Sigurd, vielleicht hast du diesen Handschuh nicht richtig trainiert. Ja, du hättest ihm vielleicht das beibringen können, dass er die Bibel dir reicht. Da sage ich, nein, daran liegt es nicht. Dieser Handschuh hat schon oft mir die Bibel gereicht, wenn meine Hand drin gesteckt ist. Ja? Dann ist dieser Handschuh genauso stark wie ich. Er reicht mir die Bibel, ich habe überhaupt kein Problem. Und wisst ihr, liebe Geschwister, so ist es auch im Glaubensleben. Wenn Christus in uns ist, dann können wir alles tun. Es steht im Johannesbrief, Kapitel 15, ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. Aber wenn Jesus in unserem Leben ist, dann kann man vieles tun. Und das ist das, um was es hier eigentlich auch geht. Wir können uns im Herrn freuen, weil Jesus in unserem Leben ist. So, ich habe einige Gedanken. Wie kommen wir zu dieser Freude im Herrn, dass Jesus in uns ist? Und ich beginne mal mit dem. Freude am Herrn macht uns im Glauben fest. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn, euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Und deshalb kann Paulus Freude erleben, weil Jesus in ihm ist, obwohl er im Gefängnis sitzt. Ja, er schreibt diesen Brief ja durch Gitterstäbe guckend, ja, sozusagen. Obwohl falsche Brüder ihm viel Mühe bereiten. Also vielleicht haben wir auch manchmal Mühe in der Gemeindearbeit, was jetzt nicht so läuft. Also was mir meistens Mühe bereitet, wenn ich so Gemeinden besuche wie eure, die so wachsen und so dynamisch sind und so schöne Räume haben und ich dann zurückkomme in meine Gemeinde und da geht es schleppend, das macht mir Mühe. Und wir haben auch Probleme mit unseren Räumen vielleicht oder so. Ja. Aber ich kann mich trotzdem im Herrn freuen. Paulus freut sich, obwohl er sogar möglicherweise sterben wird in dieser Zelle, ja, dass er hingerichtet wird. Er freut sich trotzdem, weil er Jesus in sich drin hat. Und das ist die Erfahrung vieler Christen, die auch heute Verfolgung zum Beispiel leiden. Paulus kann sogar den Christen in Philippi schreiben, denn euch ist es gegeben, um Christi Willen nicht allein zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Trotz auch, dass wir schwierige Situationen durchleiden, können wir uns freuen. Die Freude am Herrn macht uns eben im Glauben fest. Es ist eine Freude, die auch durch die Täler gehen kann. Auch wenn Tränen fließen, kann die Freude trotzdem in uns drin sein. Ein paar Gedanken dazu. Erstens, die Freude am Herrn führt uns zu Wachsamkeit. Deshalb auch dieser Text da, ist vielleicht ein bisschen unverständlich. Hab Acht auf Hunde, hab Acht auf die bösen Mitarbeiter, hab Acht auf die Zerschneidung. Möchte ich mal kurz erklären. Also Hunde, das waren immer, damit haben die Juden die Heiden verglichen. Weil damals in Israel waren die Hunde nicht so gepflegt wie heute bei uns. Ja, ich habe schon manche Hunde gesehen, die so einen Anzug hatten, ne, so rumlaufen. Damals waren die Hunde unreine Tiere, waren immer dreckig. Ja? Und so haben die Juden die Heiden verglichen mit den Hunden. Und die Anspielung auf die Zerschneidung ist die Anspielung auf die Beschneidung. Und es geht hier darum, dass die Judaisten, also Christen aus dem Judentum, wieder die Christen versuchen, zurück in die Gesetzlichkeit, zurück ins Alte Testament zu führen. Damit beschäftigt sich ja der Galaterbrief und auch der Hebräerbrief. Und die verlieren dann ihre Freude. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ja, Gesetzlichkeit raubt uns die Freude. Und diese Freiheit am Herrn lässt unsere Freude überfließen. Und deshalb müssen wir in der Gemeinde aufpassen, dass die Gesetzlichkeit nicht überhand greift, dass nicht Gesetze gemacht werden, von denen die Bibel gar nichts sagt. Ja? Wir sollen wirklich am Herrn bleiben, am Wort bleiben, aber hier wachsam sein, dass nicht solche Dinge sich einschleichen und dann uns zerschneiden sozusagen. Zerschneidung, das würde ich einfach sagen, dass die Gemeinde zersprengt wird, gerade durch diese Gesetzlichkeit. Es gibt ja verschiedene theologische Richtungen, die heute so kursieren. Also bei uns in Süddeutschland ist zum Beispiel in den Gemeinden diese Allversöhnung sehr stark jetzt kommend. In den letzten Jahren war es gar nicht so schlimm, aber da kommen Leute und sagen, ach, da bekehren sich sowieso alle und der Teufel kommt auch noch in den Himmel oder so. Ja. Da haben wir mit dem zu tun, gerade bei uns in Süddeutschland. Ja. Und da müssen wir achten, es werden immer solche Dinge kommen, solche falsche Lehren kommen und das sollte man einfach achtsam sein und darauf achten, dass uns das nicht die Freude raubt. Das Zweite, die Freude am Herrn befreit uns von menschlichen Dünkel. Das ist auch so ein Problem, auch wenn Menschen zusammenkommen und eine Gemeinde da ist. Und Paulus schreibt ja hier, wiewohl ich mein Vertrauen aufs Fleisch setzen könnte. Ja, genau, das stimmt. Wenn ein anderer meint, er könnte auf sich aufs Fleisch vertrauen, ich vielmehr, da ich am achten Tag beschnitten bin und aus dem Geschlecht Israel vom Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetze untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden gerechnet. Freude am Herrn befreit uns von diesem menschlichen Dünkel. Wir stehen immer in der Gefahr, uns mehr auf unseren Job, unsere Bildung, unsere Gemeinde, auf vielleicht den Pastor unserer Gemeinde oder den Ältesten, auf den Hauskreis zu verlassen, anstatt allein auf Jesus zu schauen, da einfach alles zu haben. Sich auf irgendetwas einzubilden, das ist immer ganz gefährlich. Und da will uns Paulus hier warnen. Und er sagt hier, ich hätte mich auch auf vieles einbilden können. Wir lesen hier, ja, was er alles so war, ja. Er war ein Judas, im Stamm Benjamin, er war beschnitten, er war ein Pharisäer, er war ein angesehener Mann. Er hätte hier noch anführen können, ich habe bei dem größten Theologen meiner Zeit studiert, bei Gamaliel und so weiter. Also das ist sehr wichtig, dass wir aufpassen, dass wir nicht in diesem Dünkel wachsen. In der Gemeinde sollten wir Brüder unter Brüdern, Schwester unter Schwestern sein und einfach der Herr muss das Größte und Oberste bei uns in der Gemeinde sein. Das Dritte: Die Freude am Herrn erlöst uns vom religiösen Zwang. Ich habe ja gestern auch in der Predigt gesagt, Religiosität ist immer damit verbunden, dass wir unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten. Religiosität führt uns dahin, dass wir irgendwie durch eigene Werke, eigene Bemühungen, eigene Leistungen uns vor Gott irgendwelche Punkte verdienen wollen. Und Paulus sagt, ich hätte das noch viel mehr können. Er schreibt sogar, dass er wirklich tadellos im Gesetz erfunden wurde. Wir haben ja das gelesen. Er hat einen makellosen Stammbaum, tadelloses Leben. Ja, er wurde von den Juden damals beneidet. Paulus hatte tatsächlich hart dafür gearbeitet. Ja, das war jetzt nicht nur so dahingeredet von Paulus. Da haben sich viele Juden danach gesehnt. Ja, und Paulus sagt, diese ganze Eigenschaften haben mich nur in diesen religiösen Zwang hineingeführt und haben mir quasi eigentlich gar nicht das Leben aus Gott geschenkt. Und dann sagt er in Vers 7 da, aber was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Schaden gerechnet. Ich habe das alles weggeworfen. Paulus berichtet hier von einer radikalen Neubewertung seiner guten Abstimmung, seiner religiösen Leistungen. Nachdem er Christus begegnet ist, hat sich alles in seinem Leben verändert. Warum war das für ihn ein Schaden, diese ganzen Dinge hier, ja, was er so als Jude war? Wisst ihr, warum das ein Schaden war? Weil es ihn von Jesus weggezogen hat. Er hat sich auf was ganz anderes konzentriert, weil sie ihm ein Gefühl gegeben hatten, vor Gott in Ordnung zu sein und ihn davon abgehalten haben, die wahre Erlösung durch Christus zu suchen und anzunehmen. Wie oft begegnen mir diese Dinge, wenn ich mit Leuten über Jesus rede, dass sie mir sagen, was wollen sie mir da erzählen? Also mein Onkel ist Priester in der katholischen Kirche. Und ich wundere mich und sage, meinen sie, dass das ihnen hilft, in den Himmel zu kommen, dass ihr Onkel ein Priester ist? Und wir können natürlich viele andere Dinge noch anführen. Und deshalb ist es so wichtig, Freude am Herrn erlöst uns von religiösen Zwang, führt uns in diese Freiheit in Christus hinein. Das Vierte: Die Freude am Herrn beflügelt unser Leben. Verse 10 bis 11 möchte ich mal lesen hier. Zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem Tod ähnlich werde, ob ich vielleicht zur Auferstehung aus den Toten gelangen möchte. Ich habe mir so gedacht, als ich dieses gelesen habe hier, die Kraft seiner Auferstehung, das haben wir gern. Wenn Jesus unser Leib auferwecken wird oder wenn er kommt, werden wir ja in einem Augenblick verwandelt und sind beim Herrn. Das wünschen sich eigentlich alle Christen, ich auch. Paulus hat auch gesagt, ich hätte auch das gerne, weil sterben will ja keiner, ich auch nicht. Eigentlich sind wir geschaffen fürs Leben, deshalb wehren wir uns so gegen den Tod. Und deshalb möchten wir alle verwandelt werden. Aber schaut mal hier, diese Kombination. Die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Viele Dinge in diesem Leben, ihr Lieben, gibt es im Gesamtpaket. Wenn ihr in Urlaub fahrt, nach Malediven oder nach Mallorca oder wo es auch hingeht, vielleicht in diesem Sommer, dann gibt es das schöne Mittelmeer, die Sonne, aber auch die Hitze in einem Paket. Ja, und es ist heiß, aber es ist auch das Meer und ist das Schöne. Wenn ihr ein gutes Essen kocht oder wenn ihr eine schöne Freizeit habt und ihr habt es wirklich toll gemacht, muss ich euch mal alle loben. Also die ganze Sachen, die ihr geplant habt, war richtig super. Ich habe mich richtig gefreut, ja, und ich glaube, viele haben sich hier gefreut und das Essen hat geschmeckt und man konnte immer eine Tasse Kaffee holen und einen Tee. Aber das gibt es immer im Gesamtpaket, da standen welche, die haben spülen müssen die ganze Zeit. Ja, wir haben gegessen, die anderen haben gespült. Wir haben diese Spiele mitgemacht, andere haben es vorbereitet. Es gibt es immer im Gesamtpaket. Es gibt nicht nur eins. Die Schönheit und die Gemeinschaft und diese Vertrautheit bringt auch die Arbeit noch mit sich. Und das Leben mit Christus, ihr Leben ist genauso. Die Kraft seiner Auferstehung gibt es im Gesamtpaket mit der Gemeinschaft seiner Leiden. Paulus wusste das ganz genau. Diese Freude in Jesus, ja, diese Kraft seiner Auferstehung, das ist ja etwas Kostbares. Aber auch das Leiden für Jesus ist hier da drin. Die Beziehung zu Jesus bringt uns auch manchmal in Situationen, wo wir leiden müssen. Aber was meint er jetzt mit der Gemeinschaft seiner Leiden? Also mit Christus in einer Gemeinschaft zu stehen, bedeutet auch, dass ich manchmal ja abgelehnt werde, dass vielleicht manche über mich lachen, dass manche vielleicht sagen, ja, du spinnst oder so, weil wie du lebst. Und das natürlich kann ich ganz individuell nochmal runterbrechen für jeden Einzelnen. Manche nehmen finanzielle Nachteile in Kauf, weil sie Jesus Christus nachfolgen. Ich hatte mal eine super Arbeitsstelle angeboten bekommen, als ich mal bei einer Firma eine Anstellung suchte. Und der Chef hat geredet, Herr Pfeifle, wir würden Sie gerne einstellen, aber Sie müssen jeden Sonntag arbeiten. Da habe ich gesagt, tut mir leid, ich kann diese Stelle nicht antreten, weil ich bin jeden Sonntag in meiner Gemeinde. Ja, das ist ein Nachteil, den man geht, wenn man Jesus Christus nachfolgt. Es ist ganz individuell, ob es Spott ist oder auch diese Nachteile, die wir nehmen. Aber eben die Kraft seiner Auferstehung erleben wir und diese Freude, die Gott uns schenkt, aber wir gehen auch manchmal durch Leiden. Der nächste Gedanke hier, die Freude am Herrn lebt vom Ziel her. Ein Philosoph hat einmal bemerkt, dass wenn ein Mensch wüsste, dass er eine 30-jährige Lebenszeit hätte, dass es gar nicht unweise ist, wenn er sich 20 Jahre dafür vorbereiten würde, um diese 10 Jahre richtig konzentriert zu leben, um die Ziele zu erreichen. Schaut mal, das Interessante ist bei Jesus, er hat ja 30 Jahre benutzt der Vorbereitung für 3 Jahre seines Dienstes. Und was war das für eine Auswirkung? Wir staunen heute noch, was Jesus in diesen 3 Jahren für einen wunderbaren Dienst getan hat. Das zeigt einfach, wie wichtig ist, dass wir im Leben Ziele setzen, die wir erreichen wollen. Das ist sehr wichtig. Wenn du aufs Geradewohl lebst, erreichst du sehr wenig. Da kannst du 80 Jahre leben, erreichst du weniger wie einer, der dann sagt, ich bereite mich 20 Jahre vor und ich habe noch 10 Jahre zu leben, erreicht ja viel, viel mehr. Und deshalb ist es so wichtig, Freude am Herrn lebt vom Ziel her. Und meine Frage ist, vielleicht haben wir so wenig Freude am Herrn, weil wir auch so wenig ähnliche Ziele stecken in unserem Leben. Ja, Jesu Ziele stecken in unserem Leben. Jesus-mäßige Ziele stecken in unserem Leben. Jeder Mensch hat zum Beispiel Ziele. Der eine hat zum Beispiel ein Ziel, Karriere zu machen. Es ist nicht schlecht, wenn man in seinem Beruf auch vorwärts kommt. Ja? Also ich denke, wenn jemand, sagen wir mal, das ist ja heute sowieso schwierig, wenn du heute einen Handwerksberuf lernst, musst dich dein Leben lang sowieso weiter qualifizieren. Es bleibt nicht stehend. Ja? Und du kannst jetzt sagen, ich habe damals eine Schlosserausbildung gemacht und ich habe nur mit dem Hammer gearbeitet und sonst mache ich nichts. Ja, heute müssen die Schlosser mit vielen Maschinen arbeiten. Ja, das geht nicht anders. Das ist eine andere Ausbildung, die heißt auch anders, die Ausbildung heute. Das ist so, du machst Karriere, das ist dein Lebensziel. Und dann gehst du in Rente. Und dann ist alles Ende. Und sag mal, du hast ein Lebensziel, Familie, Partnerschaft, Kinder. Ich kenne viele Frauen, die fallen in ein tiefes Loch hinein, wenn die Kinder das Haus verlassen. Deshalb ist es so wichtig, habe viele Kinder, investier dich in deine Kinder, aber investier dich auch in deine Gemeinde. Und wenn deine Kinder das Haus verlassen, das habe ich so bei meiner Frau kennengelernt, dann verschiebt sich das in der Gemeinde, sie hat mehr Zeit im Einsatz in der Gemeinde und dann ist dieses leere Nest-Syndrom fällt gar nicht so schlimm aus. Ja? Das ist so wichtig. Oder wenn du dich auf deinen Partner konzentrierst, mein Mann, meine Frau, es ist ja schön, wenn ihr eine schöne Partnerschaft habt und ich liebe auch meine Frau, ich liebe meine Kinder, aber ich weiß ganz genau, irgendwann mal, entweder gehe ich früher oder meine Frau geht früher und ich bleibe allein. Und deshalb ist es so wichtig, es entscheidet sehr viel, wie viel Freude ich dann habe, was für Ziele ich stecke. Wenn das mein einziges Ziel ist, dann falle ich in ein tiefes Loch hinein, wenn mein Partner stirbt. Ein Lebensziel darf daher nicht an Leistungen, Erfolg und Menschen gebunden sein. Und Gott weiß am besten, was für Ziele wir brauchen. Und deshalb möchte ich mal zeigen, wofür lebst du überhaupt? So ein paar Gedanken dazu aus diesem Text heraus. Also ein Ziel, was wir uns stecken sollen, ist Christus ähnlicher zu werden. Und das schreibt Paulus hier, nicht, dass ich es schon erlangt habe oder schon vollendet sei, ich jage danach, dass ich das auch ergreife, wofür von Christus ergriffen bin. Das finde ich so schön, das ist ein wunderbares Ziel. Von Christus ergriffen zu sein, Gott hat für uns ein Ziel gesetzt, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist etwas ganz Kostbares. Schaut mal, liebe Geschwister, wir haben hier einige, ich habe auch gestern mit einigen gesprochen, die sich gerade für Jesus entschieden haben. Ja? Das ist etwas Herrliches, auch die Freude so zu sehen bei diesen Menschen. Aber wisst ihr, man ist heute zum Glauben gekommen, aber es dauert ein ganzes Leben lang, bis wir Jesus ähnlicher werden. Das ist ein Prozess. Aber das Ziel haltet fest. Ja? Und wenn euch Gott zeigt, da gibt es noch eine Baustelle viel zu tun und da gibt es auch heute bei mir. Ich bin schon 46 Jahre Christ, habe ich ausgerechnet. Bin begeistert von Jesus. Aber ich weiß, ich bin noch so weit von diesem Vorbild Jesu entfernt. Ja. Und ich möchte dem nacheifern. So, und wie werden wir das? Wie werden wir Christus ähnlich sein? Ich habe ein paar Unterpunkte hier. Keine Selbstüberschätzung. Nicht, dass ich es schon erlangt habe oder schon vollendet sein, sagt Paulus. Der Prozess hat begonnen und er wird ein Leben lang dauern. Und man ist nicht mit der Entscheidung Jesu Christi an einem Schlag fertig und ein Heiliger. Es ist ein Prozess dieses Ablegens und des Anziehens. Paulus sagt das in Epheser 4, Vers 22, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen ablegen sollt und den neuen Menschen anziehen sollt. Er sagt in Kolosser 3, 9 bis 10, lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. So seht ihr, das ist der Prozess des Wachstums. Also wenn jemand von euch jetzt ganz kurz zum Glauben gekommen ist, dann merkt ihr das, jetzt kommt das Prozess, wo du Altes ausziehst und Neues anziehst. Ja, diese alten Gewohnheiten, was du dir dein Leben lang angewöhnt hast, ziehst du aus und ziehst Christus an, das Neue an. Und das braucht Zeit. Das Zweite, was Paulus sagt, wie wir Christus ähnlicher werden, keine Laschheit. Ich jage aber danach, dass ich das ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Nun, wir waren gestern sehr konzentriert, ne, beim Suchen auch nach diesen Barcodes oder was wir da eingescannt haben. Und waren richtig straight unterwegs. Aber hier heißt es ja, jaget danach. Ne? Wandert nicht hinterher oder spaziert hinterher, sondern hier ist wirklich, dass ich das Ziel ergreife, dass ich das Ziel fixiere, dass ich mich mit der ganzen Kraft da einsetze. Es wird mir nicht einfach zufallen, ihr Lieben. Es bedeutet Umgestaltungsprozess. Es bedeutet, dass ich was investieren muss. Schaut mal, was das Wichtigste überhaupt ist im christlichen Leben. Und das sage ich fast bei jeder Predigt in meiner Gemeinde. Lese deine Bibel. Du musst sie gut kennen. Viele Leute werden verführt heute durch diese bösen Arbeiter, von denen wir gehört haben, weil sie ihre Bibel nicht kennen. Und wisst ihr, was heute ein Problem ist? Früher war das so, viele Leute haben sich danach orientiert, was die Ältesten der Gemeinde sagen. Sie waren so die Leiter, sie hatten auch die beste theologische Grundlage und die Leute orientierten sich an den Ältesten. Das ist heute vorbei. Heute gibt es Internet. Heute gibt es Tausende von Predigten im Internet und die hören alles Mögliche. Und wir haben Mühe als Leiter, den Kuss zu halten. Wisst ihr? Weil jeder hat irgendwo Flauseln mitbekommen aus dem Internet. Und was ist das Problem? Und deshalb fast in jeder Predigt sage ich es, lies deine Bibel. Das ist das Wichtigste. Du musst deine Bibel kennen. Du musst viel auswendig lernen aus deiner Bibel. Ich habe einen Bruder bei uns in der Gemeinde, der ist jetzt in eine andere Gemeinde wegen Umzug gewechselt. Er ist zum Glauben gekommen, das ist so ein Italiener, aber das ist ein Phänomen. Also er kam zum Glauben, er war ja so ein bisschen so ein Wilder, ein Schläger, der ist in jeder Wirtschaft schon rausgeflogen in der Stadt, wo er wohnte. Und dann kam er zum Glauben, dann schrieb er sein Zeugnis, als er sich taufen lassen hat, das hat er gelesen bei der Taufe und dann hat er das ganze Zeugnis überall in diesen Wirtschaften und überall bei seinen Freunden verteilt und war ein richtiges Zeugnis in dieser Stadt, dass Jesus ihn verändert hat. Und ich habe ihm immer gesagt, Nico, lies deine Bibel, du musst eine gute Bibelkenntnis haben. Er war dann bei mir im Bibelkurs, hatte sich ein bisschen schwer getan, aber er war ein Mann, der ein phänomenales Gedächtnis hatte. Wisst ihr, er hat den Psalm 119 auswendig gelernt. Wer weiß, wie viele Verse das sind? 176. Ich saß mit ihm mal auf einer Hochzeit und war gerade im Begriff zu essen und er sagt mir, Sickert, ich sag dir jetzt diesen Psalm 119 auf. Und ich sage, bitte nicht, Nico, ich will jetzt essen. Das dauert nämlich sehr lang. Aber er hat ihn mir wirklich mal aufgesagt. Also fantastisch. Ich habe ihm gesagt, Herr, ich wünschte, ich hätte so eine Gabe, den Philipperbrief auswendig zu lernen. Ich habe viel gelesen, aber auswendig kenne ich ihn nicht. Also ihr seht, wie wichtig das ist. Nachjagen, ja, ich jage danach, ich besuche Gottesdienste, ich bin dabei, wenn die Gemeinde Gemeinschaft hat, das ist so wichtig. Manche, die sind mal dabei, wenn es ihnen passt, wenn die Gemeinde gerade gemeinsames Kaffee hat oder gemeinsames Essen hat, sind sie gar nicht dabei. Weißt du, dann wirst du im Glauben nicht wachsen, aber die Gemeinschaft, die stärkt uns enorm. Und da gehen wir, vielleicht gestern bin ich so gelaufen, habe mit manchen geredet, wir tauschen uns aus, wir tauschen uns auch über geistliche Dinge aus. Und so wachsen wir und das geht vorwärts. Und wir nehmen zu und werden Christus ähnlicher. Das Dritte, keine Selbstzufriedenheit. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Der Apostel Paulus war nicht der Meinung, dass er schon am Ziel ist, dass er es schon geschafft hat. Ja, dass er schon quasi ein Heiliger ist oder so. Er sagt, ich bin auch noch auf dem Weg, genauso wie ihr. Wisst ihr, oft vergessen wir, dass wir auch noch so schlimme Eigenarten haben, unangenehme Eigenarten haben. Wir sehen immer, was die anderen falsch machen, das sehen wir ganz genau. Ja? Also, wir sehen den Splitter im Auge unserer Bruder und unserer Schwester, aber unseren Balken streicheln wir in unserem Auge. Ja? Sagen, ach, schöne Balken oder so. Ja, das ist oft unser Problem und Gott will uns hier verändern. Und der Weg geht dahin, dass das Wort Gottes, wenn wir es studieren, uns immer wieder zeigt, wo wir uns noch verändern sollen, wo Jesus noch will, dass wir ihm ähnlicher werden. So, Christus ähnlicher werden, keine Selbstüberschätzung, keine Laschheit, keine Selbstzufriedenheit. Ja, und der nächste Gedanke, Bereiche der Vergangenheit hinter sich zu lassen, sich ausstrecken nach dem, was vor mir liegt. Da sagt Paulus, aber eins tue ich. Ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist und jage nach dem Ziel des Kampfpreises der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ihr Lieben, wir alle haben eine Vergangenheit und je später wir zum Glauben finden, ich bin mit 14 Jahren zu Jesus gekommen, bin ich so dankbar, dass ich dem ganzen Morast und dem Schlamassel dieser Welt entflohen bin, dass Gott mich da so bewahrt hat. Ich habe 3 Brüder noch. Ja, das ist eine Katastrophe. Keiner davon ist gläubig. Einer hat mir sogar verboten, über Jesus zu reden. Ja. Aber Jesus hat mich da rausgerettet. Seht ihr, aber wenn man jetzt zum Beispiel mit 50 oder 30 oder 60 zum Glauben finden oder so, da hat man schon einiges, was im Rucksack war. Ne? Jesus vergibt alles und wir müssen lernen, auch zu vergessen, es hinter uns zu lassen und vorwärts zu gehen, dem Ziel nachjagen. Aber oft ist es so, dass wir immer noch an diesen Dingen von früher hängen, nicht loslassen können und denken, oh, kann Gott damit fertig werden oder kann Gott mir das vergessen? Und da möchte ich mal hier ein bisschen stehen bleiben und ein paar Gedanken hier noch weitergeben. Es gibt zwei Wege mit dem Blick in die Vergangenheit. Der erste Blick ist ein Segensblick. Also ein Blick, der mir hilft auch in die Vergangenheit. Also mir zum Beispiel hilft dieser Blick, dass ich immer wieder, wenn ich so wieder in meiner Natur bin, spazieren gehe, dass ich einfach schier in Tränen ausbreche über die Freude, dass Jesus mich errettet hat. Das ist so dieser Rückblick des Segens. Er hat mich herausgeholt aus dieser Welt. Er hat mich zu seinem Kind gemacht. Er hat mir die Ewigkeit geschenkt. Ich darf bei ihm sein. Ich bin ein Bürger dieser neuen Welt. Und dieser Rückblick der Dankbarkeit, ja, das ist eben das, was auch Israel praktiziert hat. Passafest zum Beispiel, haben sie gedacht, wie sie gerettet wurden aus Ägypten. Oder das Purimfest, wie sie gerettet wurden vor der Ausrottung damals und so weiter. Auch wir haben solche Erinnerungen, damit wir Gott dankbar sind. In Epheser 2, Vers 11 steht, darum gedenke daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleische wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr zu jener Zeit außerhalb Christus wart, entfremdet von der Bürgerschaft Israels und fremd von den Bündnissen der Verheißung und keine Hoffnung hattet und ohne Gott wart in der Welt. Nun aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahegebracht worden durch das Blut Christi. Also erstmal dieser wirklich dankbare Rückblick und dann der Lob Gottes, ja, dass wir Gott loben. Das sind so diese Rückblicke, die Ermutigung. Aber es gibt auch einen gefährlichen Rückblick. Und das meint Paulus hier in diesem Text. Dass wir dann deprimiert werden durch den Rückblick. Dass dann Traurigkeit uns überkommt. Ich möchte euch ein Beispiel aus dem Alten Testament zeigen, aus Esra 3, 12 bis 13. Das war so ein trauriger Rückblick. Und da lesen wir, aber viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen haben, weinten laut, als der Grund zu dem Hause Gottes vor ihren Augen gelegt wurde. Während viele ihre Stimme zu dem Freudensgeschrei erhoben, so also, dass das Volk das Freudensgeschrei nicht unterscheiden konnte von dem lauten Weinen im Volk, denn das Volk erhob ein großes Jubelgeschrei, sodass man den Schall weiterhin hörte. Also die Geschichte geht darum, da sind viele aus Babylonien zurückgekehrt und haben diesen Tempel wieder aufgebaut in Jerusalem, haben den Grund gelegt und da waren Leute noch dabei, die den alten salomonischen Tempel gesehen haben. Der Unterschied lag nicht in der Größe. Er lag vielleicht an der Pracht und Herrlichkeit. Er lag darin, dass die Bundeslade nicht mehr da war. Und da haben einige geweint, ja, in diesem Rückblick und wurden deprimiert, obwohl sie hätten sich freuen können, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Und ich denke, wichtig ist hier zu fassen, Buße versöhnt uns mit Gott, reinigt uns von aller Schuld. Und dass wir dann lernen, einfach da weiterzuschauen und nicht dem Alten nachzutrauen. Vielleicht noch eine Sache, die da wichtig ist, was uns Mühe bereiten kann. Das ist, ich denke an Samuel, als er so nachtrauerte, als Gott Saul verworfen hatte, ja, und dass Gott wirklich Mühe hatte, Samuel da wieder rausbringen. Er hat zurückgeschaut und hat immer gesagt, habe ich da einen Fehler gemacht, dass ich diesen Saul eingesetzt habe als König? Und da musste Gott ihn da rausführen, indem er sagte, schau mal, ich zeige dir einen neuen Mann, ich zeige dir eine neue Aufgabe, da ist David. Also dieser Rückblick, ja, dass wir lernen, auf Gott zu schauen und lernen, nicht in der Vergangenheit hängen zu bleiben, sondern wirklich da mit Gott leben und auf Gott zu schauen. Was mir auch noch auffällt, es kann beim Rückblick auch passieren, dass wir hochmütig werden. Wir studieren bei uns im Hauskreis das Richterbuch. Und was mich da sehr fasziniert hat, war, wie Gott sich bemüht hat, gerade bei dem Richter Gideon, ja, als er gegen die Midianiter zog, er hatte 30.000 Mann, dann hat er nur 1000 Mann, 3000 Mann, dann hat er nur 300 Mann. Ja? Und die Begründung Gottes war immer, Israel möchte sich sonst wieder mich rühmen und sagen, meine Hand hat mir geholfen. Das wollte Gott verhindern. Gott möchte nicht, dass wir uns rühmen, auch bei geistlichen Erfolgen oder so, dass wir sagen, das habe ich gemacht, das will Gott nicht. Und Gott hat das so vorgebaut bei Gideon, dass er nur mit 300 Mann diesen gewaltigen Sieg, eigentlich hat gar nicht der Gideon errungen, sondern Gott hat es gemacht, ja. Und doch hat Gideon sich da was drauf eingebildet und ist hochmütig geworden, wenn wir seine Geschichte lesen. Und es geht oft bei uns so, auch in unserem Leben, vor dem Examen betet man, Herr, hilf mir, sonst falle ich durch mit Pauken und Propheten. Und nach dem bestandenen Examen sagen wir, kein Wunder, ich habe ja gelernt. Ja? Das ist so nah dran, ja, und deshalb dürfen wir uns nicht rühmen. Lasst uns auf Gott schauen und lasst uns mit ihm rechnen. Auch darf uns nicht das zur Resignation führen, so wie ich das schon vorhin gesagt habe. Und wie wir da rauskommen, sagt Paulus ihm, eben eins aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Paulus vergisst, was da hinten ist. Viele denken, naja, vielleicht hat Paulus irgendwie eine Sünde gehabt oder so, die vergisst er dann, Gott hat sie ihm vergeben und er redet hier von Sünde. Ich glaube nicht, dass er hier von Sünde redet. Ich denke, dass Paulus hier an andere Dinge denkt. Er vergisst alles das, was seine religiöse Errungenschaften waren, die lässt er hinter sich, ja, und streckt sich nach Jesus Christus aus. Das ist so, das glaube ich, was hier Paulus an diesem Punkt aussagt und uns hier Mut macht, diese Dinge hinter uns zu lassen. Ich muss einmal an einen chinesischen Evangelisten denken, an John Sung, der eine Ausbildung in USA absolviert hatte. Als er wieder auf dem Rückweg nach China war, und das war wirklich ein sehr, sehr intelligenter Mann, der hat sehr viele Titel gehabt und so weiter, was er da theologisch alles erarbeitet hat. Und als er so auf dem Schiff nach China reiste, eines Tages verließ er dann das Schiff, als sich das Schiff eben dem Hafen näherte, ging hinunter in seine Kabine, nahm seine Zeugnisse aus dem Koffer, seine Ehrenkunden und warf sie alle ins Meer. Hat nur seine Doktorurkunde hat er behalten, um seinem Vater eine Freude zu machen, weil er sagen wollte, ich will nur eins, ich will mich Christi rühmen. Ich will, dass Jesus verherrlicht wird. Liebe Geschwister, das sollten wir auch festhalten. Ja? Dann wird wirklich die Freude des Herrn unser Herz erfüllen. Das Kreuz ist das Einzige, womit wir uns rühmen sollen. Und wenn ich mich rühme, wessen rühme ich mich? Das Kreuz ist Jesu Christi. Das soll mein größter Ruhm sein und dann wird die Freude sprudeln. Deshalb sagt Paulus, ich vergesse, was dahinter ist. Ich strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Ich jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung in Christus. So, jetzt gehe ich nochmal schnell vor. Die Freude am Herrn lebt auch vom Wort her. Vers 16. Nun lasst uns, wozu wir auch gelangt sein mögen, nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Man kann das aus dem Griechischen auch übersetzen, lasst uns nicht aus der Reihe tanzen. Ja, aber man kann es auch auf die Schrift hin auslegen. Welchen Stellenwert hat die Bibel bei uns? Die gleiche Richtschnur. Das Wort Gottes soll unsere Richtschnur sein. Und deshalb sagt Paulus in Vers 18, denn viele wandeln, wie auch ich gesagt habe, nun aber weinen, sage, als Feinde des Kreuzes Christi. Ich denke, liebe Geschwister, dass bei uns in Deutschland, wo eigentlich die Reformation stattgefunden hatte, vor über 500 Jahren, was das für ein Segen war. Und das größte Problem in unserem Land war die liberale Theologie. Als man dann die Bibel nicht mehr so nahm, wie es da ist, wörtlich. Und man dann gesagt hat, oh, man kann das nicht so sagen, dass Jesus auf dem Wasser wandelte. Ja, man kann das so als Beispiel nehmen. Jesus ist über den Dingen, aber kein Mensch kann über Wasser wandeln. Also ist Jesus nicht über Wasser gewandelt. Es gibt keine Wunder dieser Art. Ich glaube alles, was die Schrift sagt. Ich glaube, dass Jesus über Wasser wandeln kann. Ich glaube, dass er aus 5 Brötchen und 2 Fischen nicht nur uns hier speisen konnte, sondern man muss mal überlegen, das waren nicht nur 5000 Leute, das waren ja nur Männer. Da kommen noch Frauen und Kinder dazu. Es waren über 10.000 Leute, die er gespeist hat. Unser Herr ist viel größer. Und ich denke, wir müssen am Wort bleiben. Ich habe als Schüler, und ich habe ja in Russland meine Schulausbildung gemacht, habe ich den Tolstoi sehr verehrt, ja, habe viel von ihm auch gelesen. Aber ich glaube, ich zweifle heute überhaupt, ob der gläubig war. Ich habe in meinem Auto als Jugendlicher auch immer so ein Schild, Gott kennen heißt Leben, bei mir drauf gehabt von Tolstoi. Aber ich habe mal sein Leben ein bisschen studiert und ich bin dahin gekommen. Er sah in Jesus Christus nur ein Vorbild. Er sah ihn nicht als Erlöser und er sah ihn nicht als Retter. Und ich weiß nicht, wie sein Leben geendet hat, ja, weiß ich, kann ich nicht nachvollziehen. Aber wenn er so gedacht hat, bis zu seinem Tod ist er nicht gerettet. Jesus Christus ist unser Retter und Erlöser. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige, er ist Gott. Und das sagt uns die Bibel. Und das gibt uns wirklich die Freude, die erhält sie uns. Lass uns noch als Nächstes. Die Freude am Herrn lebt von der Praxis her. Ich habe gestern von Vorbildern geredet. Paulus sagt hier, werdet meine Nachfolger, ihr Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also, und das sollten wir eigentlich immer schauen, auch in unserer Gemeinde. Wer lebt so wie Paulus? Wer lebt so wie Jesus? Wir haben gestern die Vorbilder gehabt. Besonders wenn es um die ältesten Fragen geht oder Leitungsfragen geht. Ja? Schaut nicht auf das, was die Leute reden, schaut, wie sie leben. Paulus hat immer sich nicht darum geschert, was die Leute über ihn reden. Er hat gelebt und hat gesagt, Nachahmer, Brüder, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Gute Nachahmer sein. Und was wir nicht sein dürfen, schlechte Nachahmer. Feinde des Kreuzes Christi, das sollte man nicht sein. Und heute gibt es so viele, die Feinde des Kreuzes Christi sind, die großartige Sprüche führen, die Bibelverse zitieren, ja, und dir dann sagen, du musst nur viel beten und die Visualisierung, musst dir vorstellen, du hast ein Mercedes in deiner Garage und dann schenkt dir der Herr. Was für eine Verführung, ihr Lieben. Also ich denke, wie blöd muss man sein, dass man sowas glaubt überhaupt. Und das gibt es heute en masse. Dieses Wohlstandsevangelium und sonstige Dinge. Feinde des Kreuzes Christi, so nenne ich das. Ja, ahmt Paulus nach und ahmt das nicht nach. Ich weiß noch, in einer Gemeinde, da habe ich nur mal angetippt. Das war sogar eine russlandsdeutsche Gemeinde. Die müssten eigentlich konservativ sein. Und ich habe eine Bibelwoche gehabt und habe darüber gesprochen, dass man die Gottesdienste besuchen soll, regelmäßig sonntags. Und diese Joyce Meyer, habe ich gesagt, ich habe nicht werturteilend darüber gesprochen, ich habe gesagt, diese Joyce Meyer wird dich nicht im Krankenhaus besuchen, aber deine Älteste werden dich im Krankenhaus besuchen. Ja, die Geschwister werden dir helfen, wenn du Probleme hast, die Joyce Meyer wird dir nicht helfen. Oh, ich habe Schläge gekriegt, das sage ich euch. Da darf man gar nicht antasten, sowas, ja. Ich rede schon gar nicht über ihre Lehre, ich rede nur über das. Diese Internetkirchen, das ist auch nichts Gutes, finde ich. Es ist gut, die Predigten zu hören und so weiter, wenn sie gut sind, ja. Aber die Gemeinde ersetzt das. Nie im Leben, ihr Leben. Wir brauchen die Gemeinde. Also, gute Vorbilder nachfolgen. Das nächste, die Freude am Herrn lebt vom Himmel her, wo der Herr Jesus ist. Das ist ein schöner Vers hier, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus erwarten. Christen sind Bürger der anderen Welt. Der Himmel ist sowohl der Geburts- und auch der Wohnort der Gemeinde. Das soll unser Ziel sein, das soll unsere Verwurzelung sein im Himmel. Wie sollen wir Christen hier leben? Eigentlich sollten wir hier nicht uns so gemütlich einrichten, auf dieser Erde. Also wenn ich zum Beispiel zum Andreas komme, ja, wenn ich hier Predigt halte und er mich da in sein Prophetenstübli führt nach oben, dann habe ich so meinen Koffer, gut, dass es ein Doppelbett ist, da kann ich ihn so aufklappen, Karakocher hinlegen und ich richte mich da nicht wohnlich ein bei Andreas. Ja, ich gucke so, dass ich meine Sachen alle habe, dass ich das alles gut schaffe, dann klappe ich meinen Koffer zusammen und dann geht es heute wieder weiter. Und so ist eigentlich unser Leben auch auf dieser Erde. Das Beste wäre, wenn wir Zelte hätten, aber das ist ein bisschen zu kalt in Deutschland. Gut, dass ihr Häuser habt und dass ihr eure Häuser auch für Jesus einsetzt, ja. Aber richtet euch bitte nicht zu sehr hier ein auf diese Erde. Wir müssen sie bald verlassen. Schaut mal, wenn Jesus morgen kommt, bleibt alles hier. Deshalb ist es wichtig, dass wir viel investieren, auch in das Reich Gottes. Ja, dass Menschen zum Glauben finden. Ich möchte das nur so sagen, ein Christ ist kein Bürger dieser Welt, der versucht, in den Himmel zu gelangen, sondern er ist Bürger des Himmels, der auf dem Weg durch diese Welt ist. Das ist ein Christ. Lass uns das bedenken. Also die Freude am Herrn, die lebt im Himmel, wo der Herr ist. Da ist unsere Freude, weil wir uns danach sehnen. Also ihr Lieben, jedes Mal, wenn ich Abendmahl feiere, dann habe ich so eine Himmelsstimmung. Dann wünsche ich mir oft, ah Herr, ich möchte bei dir sein, dich sehen. Ja, ich möchte bei dir sein. So, die Freude am Herrn lebt von der unvorstellbaren Kraft Jesu. Das ist ein sehr schöner Vers, der sagt hier, welcher den Leib unserer Niedrigkeit umgestalten wird, dass er gleichgestaltet werde dem Leibe seiner Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch welche er sich alles untertan machen kann. Unvorstellbare Kraft Jesu. Also ihr müsst euch mal vorstellen, was Jesus für Kraft hat. Ja, wenn Kinder so begeistert sind von den Fußballspielern, wie zum Beispiel vom Ronaldo oder Messi oder so weiter, dann sage ich ihnen immer, du, weißt du, ich kenne jemanden, der viel besser ist als Ronaldo und Messi. Ja, warum, sagen die. Ja, sage ich, weißt du, ich kenne den, der sie geschaffen hat. Ich kenne den, der viel größer ist. Und so könnt ihr anknüpfen, ja. Unvorstellbare Kraft unseres Herrn Jesus Christus, die wir kennen dürfen. So, wie werden wir Jesus ähnlich? Oder was unsere Freude im Glauben fördert, Christus ähnlicher zu werden, Bereiche der Vergangenheit hinter sich zu lassen, die Jesus Christus uns vergeben hat, die uns lähmen und bremsen, sich allein auf Gottes Wort orientieren, guten Vorbildern folgen, nicht an Dingen dieser Welt hängen, mit dem Kommen des Herrn rechnen. Und dann schreibt er, leider kann ich nicht weitergehen, weil Kapitel 4, aber ich möchte es noch ein bisschen zusammenfassen. Darum, und jetzt fasst er das zusammen und sagt, darum, meine geliebten und ersehnten Geschwister, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn. Ich würde mal sogar ein Stückchen weitergehen, dann sagt er euch in Vers 4, dann kommt wirklich diese Freude. Freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch. Dann ist die Freude da, dann fließt sie über. Seht ihr, er geht ganz klar da entlang. Es ist wunderbar, wenn wir das sehen, wie diese Freude am Herrn unser Herz erfüllen kann. Und für Kapitel 4, jetzt lass mich nur mal ganz kurz zusammenfassen, das Kapitel 4, ich habe es zwar vorbereitet, aber die Zeit reicht nicht, auch darüber zu reden. Und er sagt, darum freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und was ist dann die Folge? Wie funktioniert das in meinem Leben? Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern allen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen von Gott kund werden. Schaut mal, liebe Geschwister, was das für eine Freude ist, dass wir abladen können. Ich überschreibe das Sorgen entsorgen, das ist die Entsorgungsstelle unseres Lebens. Und dann sagt er, und der Friede Gottes wird unser Herz überfluten. Und wenn der Friede Gottes unser Herz überflutet, was denkst du, wie viel Freude du dann hast? Und dann sagt er noch einen interessanten Gedanke, Vers 8, sagt er, denken, lenken, dass unsere Freude ist. Da sagte er, im Übrigen, Brüder, was alles wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohltuend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Ändert euer Denken. Und ich habe euch ja schon viel mitgegeben, wie das geht. Und er sagt, wie ändere ich dieses Denken auch in meinem Leben? Und Paulus gibt dann nochmal ein Beispiel und sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Wisst ihr, liebe Geschwister, was mir am meisten imponiert bei älteren Leuten, also ich gehöre schon fast dazu, ja, aber ja, sagen wir mal so, ab 80, ja, das sehe ich noch gut aus, wenn sie zufrieden sind, wenn sie Zufriedenheit und Dankbarkeit ausstrahlen. Und ich bete jetzt schon, Herr, schenke mir, dass ich nicht so ein jammernder, quakender oder was auch sonst Mensch werde, wenn ich alt werde, sondern dass ich zufrieden bin, dankbar bin mit dem, was du mir schenkst. Und Paulus sagt, ich habe gelernt, reich sein, ich habe gelernt, arm sein. Und das, so will ich sagen. Ich weiß nicht, wie sich das Leben entwickelt. Ich weiß nicht, wie sich das Leben in Deutschland entwickelt. Es kann sein, es passiert solche Dinge, wir sind dann alle Flüchtlinge, dann sind wir Flüchtlinge. Aber ich will trotzdem mir diese Dankbarkeit, Zufriedenheit erhalten, bis in mein Alter, bis der Herr mich zu sich holt. Und das sagt uns Paulus. Und daraus fließt dann auch diese Freude. Und Freude steckt an, ihr Lieben. Freude ist das beste Aushängeschild für Christsein. Und nehmt das mit, ja, in euren Alltag. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr ermüdigt. Es waren auch Passagen drin, die ein bisschen trocken waren, ich weiß das. Aber der Brief hat so viel, also normalerweise müsste man da ein ganzes Jahr drüber predigen. Ja, aber ich habe versucht, so im Schnellgang euch das mal bringen. Ich schließe da, wie der Peter angefangen hat. Wo ist der Peter? Da, ja. Er hat mit Vers 4 angefangen, diese Freizeit. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Der Herr segne euch. Amen.